Save the date. Deal Sourcing 2025 am 16. September in Oberursel vor den Toren Frankfurts. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft rund 1000 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldung unter www.dealsourcing.de.
What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Bastian Frien.
Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde bei What's up, Corporate Finance. Mein Name ist Bastian Frien und ich bin heute euer Gastgeber. Ja, wir wollen heute über die multiplen Disruptionen der Software- und IT-Branche sprechen. Und dafür habe ich jemanden eingeladen, der sich damit bestens auskennt, weil er nämlich einige dieser Firmen besitzt oder sie zumindest für seine Investoren entwickeln darf. Dr. Benjamin Kleid ist Operations Partner bei der DPE Deutsche Private Equity. Schön, dass du mit dabei bist, Benjamin.
Hallo Bastian, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung.
Na, sehr, sehr gerne. Ich bin gespannt, was du uns zu erzählen hast. Du bist ja vor kurzem Managing Director geworden. Ist das eine Belohnung oder eine Strafe? Du hast ja vermutlich jetzt deutlich mehr Admin an der Backe als vorher.
Also ich hoffe, es ist mehr eine Belohnung. Habe ich auch nicht alleine bekommen, das Amt und die Würde. Da gibt es noch den Fabian Rücker und den Christian Kasten, die da mit mir hinbefördert worden sind. Ich würde das mal einordnen als Teil der Führungsnachfolge im Rahmen eines Gründerwechsels, den wir hier seit einigen Jahren vollziehen. Und das ist jetzt so einer der nächsten Schritte gewesen.
Na, da wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg und auch ein bisschen Freude bei. Ja, darüber sollten wir auch bei deiner Kernaufgabe sprechen. Wir haben gerade ziemlich bewegte Zeiten. Macht es da Spaß, das Operations-Team eines Finanzinvestors zu leiten?
Ja, ich glaube, wir werden ja genau dafür gebraucht, dass wir auch in turbulenten Zeiten unseren LPs helfen, möglichst valide und konsistent Geld zu verdienen. Es gibt wahnsinnig viel zu tun. Die Komplexität, würde ich sagen, war schon mal geringer. Aber in der Herausforderung liegt dann schon auch viel Freude und viel Motivation. Die Work-Life-Balance leidet manchmal ein bisschen drunter, das kann man vielleicht noch dazu sagen.
Ich glaube, das hast du ganz schön zusammengefasst. Wir wollen uns mal von verschiedenen Ecken deinen Aufgaben nähern. Ich glaube, es gibt ja ein paar Disruptionen. Wir haben das mal in drei gegliedert, haben ja vorab uns da mal Gedanken drüber gemacht, was passiert da eigentlich bei euch. Das eine ist eine Disruption durch schlicht Nachfrageeinbruch. Das andere sehr viel in den Medien durch künstliche Intelligenz und schließlich sehr, sehr aktuell auch durch die geopolitische Lage. Lass uns vielleicht mal mit einer ja nun wirklich sehr öffentlichkeitswirksamen Disruption beginnen, nämlich mit dem Auftauchen von DeepSeek. Das hat ja nicht nur massive Auswirkungen auf den Wettbewerber ChatGPT gehabt, sondern auch zum Beispiel auf den Prozessorentwickler Nvidia. Das muss doch ein Albtraum für einen Finanzinvestor sein, wenn Vergleichbares bei einem seiner Portfoliounternehmen passiert.
Ich würde sagen, das war natürlich ein harter Impact, den Nvidia da gesehen hat. Ist der gerechtfertigt oder nicht? Sei mal dahingestellt. Ich glaube, Nvidia-Aktionäre haben zunächst mal sehr schön profitiert, zumindest wenn sie seit einer Weile dabei waren. Aber natürlich sind diese disruptiven Momente das, was man als Private Equity Investor nur dann schätzt, wenn es für einen läuft und nicht, wenn es gegen einen läuft.
Dann wollen wir doch mal auf die Fälle bei euch gucken, wo es, wenn ich nicht völlig falsch liege, auch in dem einen oder anderen Fall mal gegen euch gelaufen ist. Also die Disruption durch den Nachfrageeinbruch, was habt ihr da erlebt?
Also ich glaube, dass wir immer versucht haben, darauf zu achten, ein Portfolio aufzubauen, was eine gewisse Widerstandsfähigkeit hat gegen auch Nachfrageeinbrüche. Und in großen Teilen klappt das sehr gut. Gibt sicherlich ein paar Firmen, auch bei uns, die da ein bisschen schwieriges Fahrwasser hatten in den letzten, ich würde mal sagen, 12, 24 Monaten. Klar, alles, was irgendwie im Industrials-Bereich ist, ist nicht ganz einfach gewesen. Oder man kann auch mal den Fahrradmarkt als Beispiel heranführen. Auch ein Markt, der über einen Corona-Boom wahnsinnig stark gewachsen ist, wahnsinnig viel Lagerbestand aufgebaut hat. Und dann kam ein überhöhter Lagerbestand zusammenzeitlich mit einer doch relativ in Teilen stark zurückgehende Nachfrage. Das sind dann schon Situationen, wo die Managements unserer Firmen, sicherlich auch wir als Gesellschafter, erstmal gefordert sind, zu begreifen, wie müssen wir eigentlich die Situation einordnen und haben wir hier eigentlich eine Situation, wo wir jetzt ganz schnell die Notbremse ziehen müssen und sehr stark auf die Kosten abstellen müssen, oder haben wir eigentlich eine Situation, wo wir ganz gut durchfahren werden? Ja, also insofern würde ich mal sagen, in den Momenten, wo wir diese starken Veränderungen eines Marktmomentums erleben, versuchen wir natürlich erstmal relativ ruhig und kühl zu analysieren, was für eine Art Krise-Situation haben wir da eigentlich.
Und trotzdem habt ihr ja für die negativen Fälle nicht viel Zeit. Von daher die Frage, wie bekommt ihr innerhalb kurzer Zeit tatsächlich einerseits einen Überblick und dann aber auch doch auf Detailebene so viel Transparenz, dass ihr auch wisst, wo ihr ansetzen müsst?
Also erstmal muss man, glaube ich, vorwegstellen, das ist ja jetzt im engeren Sinne gar nicht unser Job, sondern wenn wir in eine Firma investieren, ist uns eins immer ganz wichtig, nämlich dass wir dann ein gutes Management-Team haben, was per se an der Transparenz arbeitet, was per se Wachstumspläne formuliert, die in geeignetem Maße sensitiviert sind, in dem Sinne, dass sie sich nicht nur angucken, wie kann ich wachsen, sondern dass sie auch die Risikosituation des Unternehmens gut verstehen und auch für den Downside mal ein Szenario gerechnet haben und sich überlegt haben, was für Maßnahmen haben wir da eigentlich so. Und wenn man das jetzt mal als Teil eines normalen Strategieprozesses einer Firma begreift, dann passiert das schon. Ich glaube, das Besondere in der einen oder anderen Firma war nur, dass das Ausmaß der Marktveränderung den Rahmen dieser Analysen gesprengt hat. Und dann bist du natürlich in einer Situation, wo du das Management-Team bittest, diese Szenarien nochmal ein bisschen radikaler zu rechnen und dann eben guckst, was muss ich eigentlich tun als Gesellschafter, um da auch die richtige Entscheidung zu treffen, wie man diese Firma jetzt weiter finanziert vor allem. Ja, und ich glaube, da gilt es, relativ ruhig und besonnen einfach zu schauen, ist es jetzt richtig, sehr, sehr stark an die Substanz der Firma zu gehen, zum Beispiel an das Personal oder auch die Materialkosten, weil wir davon ausgehen müssen, dass wir von der Marktseite nicht genügend Support bekommen, um hier zum Beispiel im Rahmen eines Covenant-Sets oder im Rahmen einer guten Liquidität durchzukommen. Oder haben wir hier einfach einen temporären Dip, den wir relativ gut aushalten können?
Mir ist schon bewusst, dass ihr als Finanzinvestor kein Hands-on, sondern eher ein Hands-off-Investor seid. Das hat ja auch regulatorische Auswirkungen. Trotzdem kann man als Gesellschafter ja auch nicht einfach zugucken, wenn man das Gefühl hat, das läuft gerade nicht in die richtige Richtung. Also was ist eure Rolle in dem ganzen Prozess?
Ich glaube, dass die erste Rolle, die wir haben, ist einfach mal die Analyse sauber und unemotional durchzufahren. Ja, gerade wenn ein Management-Team natürlich stark unter Druck steht, weil Mitarbeiter da sind, weil Kunden da sind, ja, weil sie auch selber Geld in der Firma nach wie vor co-investiert haben mit uns, dann ist es natürlich grundsätzlich auch mal eine Situation, wo die Nerven blank liegen können. Und dann geht es einfach darum, relativ nüchtern auf die Fakten zu gucken und sicherzustellen, dass die Analytik da ist. Also was sind die Pläne, was ist der Forecast, was sind die Kostensimulationen, und das einfach auch so belastbar zu machen, dass man alles an Daten, was man zur Verfügung hat, da adäquat eingearbeitet hat. Also diese Transparenzphase ist eigentlich immer die erste, die wir durchlaufen. Und dann geht es schlicht darum, einfach zu fragen, wo sind denn die Hebel? Und das kannst du eigentlich relativ einfach unterteilen in, was kann ich tun, um den Umsatz zu steigern, zu stärken, zu stabilisieren, was auch immer dann die Situation ist. Was kann ich auf der Kostenseite tun und was ist die Implikation davon? Und was kann ich auf der Liquiditätsseite tun?
Für die meisten im Management wird es vermutlich die erste große Krise sein oder gewesen sein. Für euch nicht unbedingt. Was könnt ihr da einbringen? Es gibt ja immer auch so ein paar Nebenkriegsschauplätze, die dann aber ganz schnell auch sehr, sehr wichtig werden können auf der Finanzierungsseite zum Beispiel, wenn man sich mit dem Thema Covenants beschäftigen muss. Aber auch die wahren Kreditversicherungen, die ihren Schirm nicht wegziehen sollen, ist das eine Aufgabe, die ihr dann mit reinbringt?
Normalerweise ist das eine CFO-Aufgabe, aber den unterstützen wir. Und natürlich interessiert dann den Finanzierungspartner des Unternehmens auch die Perspektive des Gesellschafters. Wenn man mal von diesen konkreten Themen auch nochmal weggeht, ich glaube, dann haben wir auch noch eine Rolle, die da ist, dass wir auch mit dem Management in eine Diskussion gehen, dahingehend, dass man so eine Krise auch tatsächlich, und das mag ein bisschen komisch klingen oder schizophren, aber in so einer Krise liegt eine wahnsinnige Chance zur Veränderung. Ja, Strukturen, die vielleicht immer mal überarbeitet werden sollten, zu überarbeiten. Es liegt eine Chance darin, gewisse Dinge zu technologisieren. Also das sind so interne Themen. Es liegt natürlich auch eine Riesenchance darin, zum Beispiel über Buy and Build und weitere Anschlusstransaktionen zu einem guten Kurs Firmen dazuzukaufen und zu integrieren. Also man hat in so einer Krise aus meiner Sicht immer die Aufgabe, nicht nur in der Defensive zu agieren, sondern auch zu überlegen, was kann ich eigentlich tun, um meinen Investment Case zu stärken und wo kann ich eigentlich in die Offensive gehen?
Also kann ich nachvollziehen, ist aber natürlich schon ein sehr reifer und sehr positiver Ansatz, mit einer Krise umzugehen. Das wird dem Management, das, wie gesagt, das vermutlich oft zum ersten Mal auch erlebt, nicht immer sofort gelingen. Sowas weckt ja auch Emotionen und die werden in erster Linie mal negativ sein, werden was mit Furcht auch zu tun haben, mit Versagen. Wie geht ihr da mit dem Management um oder was habt ihr auch erlebt?
Ja, das erlebt man schon, aber man erlebt eben auch, dass die Teams da doch wirklich resilient und anpassungsfähig sind. Also ich kenne eigentlich keine Firma bei uns, wo Teams arbeiten, die nicht nüchtern und auch proaktiv versuchen, mit dieser Situation umzugehen. Also ich glaube, da ist einfach auch, was sich da so ein bisschen auszahlt, ist, dass wir als Investor natürlich immer bei einem Kauf einer Firma darauf achten, was da für ein Team dabei ist oder dann auch dabei helfen, ein Team zu bauen, was in so einer Krise gut zurechtkommt. Und das zahlt sich jetzt einfach aus. Und ansonsten ist es, glaube ich, einfach die Analytik, die einem wahnsinnig helfen kann. Und nüchtern zu sagen, ja Mensch, im heutigen Kerngeschäft, da werden wir jetzt einfach 12 bis 18 Monate leiden. Aber was können wir denn tun, wenn wir das jetzt schon nicht reparieren können, um an anderer Stelle vielleicht die Grundlage für weitere Wertgenerierung zu legen?
Läuft man nicht in einer solchen Situation auch Gefahr zu übersteuern, also einfach zu stark gegenzulenken?
Ich glaube, es gibt für einen Private Equity Investoren zwei große Gefahren. Das eine ist zu viel Analyse. Ja, also der Private Equity Investor per se will immer alles wissen und alles in Zahlen erklärt bekommen. Und das kann dazu führen, dass man durch Analyseanforderungen so eine Firma auch sehr stark, ich will nicht sagen lahmlegt, aber den Fokus sehr stark auch auf Zahlen legt. Und das ist zu einem gewissen Maß, habe ich ja gerade gesagt, eine ganz wichtige Voraussetzung. Nur es gibt diesen Punkt, wo man von der Analyse einfach in die Aktion kommen muss. Ich glaube, das ist immer was, wo wir versuchen, drauf zu achten, dann einfach auch im Gespräch mit dem Managementteam zu sagen, hilft uns jetzt weitere Analytik noch oder hilft sie uns nicht? Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
Auch das verlangt ja eine gewisse Reife. Habt ihr die tatsächlich auf jeder Ebene oder ist das dann der Moment, wo tatsächlich das erfahrene Management auch bei euch eingehen muss? Weil das ist schon viel verlangt von einem irgendwie N20er, der irgendwie das dritte Jahr ein Portfoliounternehmen vielleicht zu managen hat, dass er diesen Abstand auch hat.
Ich glaube, unsere Managementteams sind, die schätze ich insgesamt als sehr erfahren ein. Und auch unser Team schätze ich als sehr erfahren ein, zumindest dahingehend, dass, sagen wir mal, die Leute, die dann auch in den Beiräten der Portfoliofirmen sitzen, schon ein paar Jährchen auf dem Buckel haben. So sind sie ja schließlich ausgesucht. Ich glaube, um nochmal an vorhin anzuknüpfen, ich glaube, die zweite Gefahr, der man sich stellen muss, ist die Frage, mal angenommen, eine Firma braucht weiteres Kapital. Ja, wann gebe ich das rein? Wie gebe ich das rein? Und wie viel arbeite ich vorher zum Beispiel an den Kosten? Und ich glaube, so ein natürlicher Impuls, der einfach da sein kann, ist, dass man einfach sagt, Mensch, die Kosten müssen jetzt viel, viel stärker runter, als sie heute sind. Und metaphorisch würde ich mal sagen, man darf ja auch nicht zu tief ins Fleisch schneiden, wenn man eine grundsätzlich positive Fortführungsprognose hat. Und es kann dann eben besser sein, auch mal gewisse Strukturen nicht zu hinterfragen oder nicht zu verändern und lieber ein bisschen mehr zu finanzieren. Ist vor allem dann in Situationen, wo man einfach eher diese temporäre Dip-Hypothese, von der ich vorher sprach, wo man die hat, muss man als Private Equity Investor da, glaube ich, auch mal mutig sein und auch die IRR-Implikationen in Kauf nehmen. Da nehme ich häufig wahr, dass so eine natürliche Handlungsweise eines Fonds auch wäre, lass uns lieber erstmal die Kosten ganz stark runternehmen, ohne notwendigerweise zu hinterfragen, Mensch, was heißt denn das eigentlich für meinen Rebound, wenn der Markt mal wiederkommt und kann ich dann alles, was an Nachfrage da ist, dann auch erfüllen? Gerade bei unseren IT-Services-Firmen ist es eine ganz wichtige Diskussion, weil du natürlich mit jedem Menschen, den du da verlierst, natürlich auch Wissen verlierst. Und wenn der Markt dann wieder kommt, dann kannst du davon nicht adäquat profitieren. So, und insofern ist so eine Diskussion, wie man sich in einer Krisensituation zu einer Firma verhält, natürlich immer eine Einzelfallentscheidung. Ja, das, was ich jetzt gerade für ein IT-Services-Beispiel gesagt habe, das kann für eine Industrials-Firma zum Beispiel jetzt dann auch ganz anders aussehen.
Ja, du hattest am Anfang ja Industrials und ich glaube Fahrräder als Beispiel genannt, aber ihr habt in deiner Kernbranche IT-Services, Software durchaus auch solche Themen, oder?
Tatsächlich war die Hypothese ja immer, dass dieses IT-Services-Geschäft so ein bisschen resilienter ist, ja, oder einfach in Zeiten müder Makroökonomik nicht ganz so hart betroffen ist. Und diese Hypothese ist durchaus richtig. Also wir haben natürlich auch eine langsamere Marktentwicklung und gewisse Kunden sagen auch, Mensch, ich muss jetzt nicht jede digitale Sonderlocke in der Krise bauen, die Kosten spare ich mir jetzt gerade, aber eben die großen digitalen Fragestellungen, eine SAP-Migration oder Implementierung oder auch die Etablierung von anderen Softwarelösungen, das würdest du auch in der Krise immer weiterfahren, wenn es sozusagen mission critical für die eigene Firma ist. Dann kannst du es dir nicht leisten, diese Projekte zu stoppen. Und das führt dann dazu, dass wir eigentlich eine sehr, sehr vernünftige Wachstumsentwicklung auch dieser Firmen gesehen haben. Und insofern, Gott sei Dank, bis jetzt hat sich diese Resilienzvermutung als belastbar erwiesen.
Okay. Dann kommen wir mal vom Disruptor-Nachfrage-Einbruch, den ihr da jetzt nicht so ausgeprägt seht, wie ich verstehe, zum zweiten Faktor, nämlich künstliche Intelligenz. Da hatten wir jetzt über DeepSeek schon mal ein bisschen angefangen. Ist das tatsächlich ein Thema gerade bei euch, bei den IT-Services-Firms? Seht ihr da schon was oder droht da nur was?
Nee, wir sehen's. Es ist ein massives Thema aus meiner Sicht, ja. Und wir hatten ja immer wieder mal darüber gesprochen, das ist jetzt so diese typische Hype-Cycle-Entwicklung, ist da jetzt wieder ein Stück weiter. Und ich glaube, erst gab es mit ChatGPT irgendwie, weiß ich nicht, November 22, wann war das, 23, bin mir gar nicht sicher, natürlich einen massiven Hype. Dann flachte das ein bisschen ab. Und jetzt sieht man schon, dass viele Use Cases Einzug in Standardsoftware halten, dass es viele Anbieter am Markt gibt, die irgendwas tun. Ja, also wir sind jetzt an einem Punkt, wo in der Produktion diese Cases echt schon da sind und schon funktionieren, wahrscheinlich eher, wenn ich das Wort benutzen darf, so augmentierend als disruptierend. Also will heißen, sind wahrscheinlich keine Leute haben ihren Posten verloren, weil ChatGPT in irgendeiner Form da ist oder generative AI, sondern sie arbeiten damit. Aber auch da sind wir natürlich tatsächlich eher noch am Anfang einer Welle, die aus meiner Sicht immer schneller ins Rollen kommt. Ziemlich faszinierend, aber gleichzeitig auch schwierig zu verstehen, wann was verfügbar sein wird, wann was welchen Mehrwert bietet und wie man damit umzugehen hat. Und insofern versuchen wir für uns als DPE selber da Antworten drauf zu finden. Wir bitten die Portfoliofirmen, sich sehr aktiv damit zu beschäftigen. Und für unsere IT-Service-Firmen, und jetzt komme ich zu deiner Ursprungsfrage, ist es natürlich ein Riesenthema, weil die natürlich, am Ende ist es Services-Geschäft, vielleicht auch manchmal Softwareentwicklung, da hat AI natürlich in der generativen Ausprägung heute schon viel Impact bei Strukturierung von Problemen, bei Generierung von Texten, ja, bei Brainstorming kannst du es benutzen. In der Softwareentwicklung kriegst du schon relativ vernünftige Codebestandteile raus und die müssen sich natürlich damit beschäftigen, wie mache ich das für meine Leute nutzbar? Das ist die eine Ausprägung, in die viel Arbeit gesteckt wird dort. Die andere Ausprägung ist, was heißt denn das eigentlich für mein Offering, was ich bauen muss? Ja. Und wie kann ich eigentlich AI-orientierte Serviceleistungen an meine Kunden verkaufen, um denen zu helfen? Und was kann ich eigentlich drumherum verkaufen? Weil AI, naja, nun mal an sich ein relativ spitzes Thema ist. Aber um AI wirklich gut betreiben zu können, braucht es Dateninfrastrukturen. Die Daten müssen sauber verfügbar sein. Es braucht Prozesse. Es braucht Compliance. Es braucht Training. Es braucht eine immense Menge an Arbeit in einem Unternehmen, um AI wirklich vernünftig nutzbar zu machen. Und da können unsere IT-Services-Firmen natürlich profitieren.
Ist das denn umgekehrt auch denkbar, dass analog zu DeepSeek da jemand aus dem Nichts auftaucht, der das Geschäftsmodell deutlich günstiger und vielleicht sogar noch ein bisschen besser beherrscht?
Du meinst ein Ich-kann-alles-AI-Agenten, der eine IT-Services-Firma komplett ersetzt? Ich glaube, das ist noch nicht so richtig absehbar. Also wenn du fragst, ob das Geschäftsmodell durch AI disruptiert wird, würde ich sagen, es gibt sicherlich Dinge, die sich stark verändern werden und wo vielleicht die Natur der Leistung sich verändert. Aber da ein völliges Replacement setzt eine künstliche Intelligenz voraus, die mir noch nicht über den Weg gelaufen ist und die ich jetzt auch noch nicht absehen könnte.
Da sind wir mal gespannt. Wie groß ist denn, du hattest gesagt, die Resilienz der Unternehmen ist groß, aber wie groß ist die Anpassungsfähigkeit Ist die tatsächlich groß, weil das ja Märkte sind, die sich vergleichsweise rasch wandeln? Oder ist es nicht so, gerade im Services-Bereich, dass man sich doch auch so ein bisschen ausruht, weil man ja dieses schöne Recurring Revenue hat und ein Produkt, was vielleicht auch nicht so gerne ausgetauscht wird vom Kunden? Also wie schätzt du da tatsächlich diese Adaptionsfähigkeit ein?
Also meine persönliche Meinung dazu ist, dass sie sowohl in dem Bereich Software, also Softwarefirmen, als auch IT-Services-Firmen hoch ist. Nummer eins, diese Leute haben immer am Puls der Technologie gelebt oder viele davon zumindest. Es gibt immer Ausnahmen, aber grosso modo haben die am Puls der Technologie gelebt und sind immer aufgefordert, entweder ihr Softwareprodukt oder ihre Services-Dienstleistung an die modernen technologischen Möglichkeiten anzupassen. Das ist mal der erste Punkt. Das heißt, die leben dieses Modell von Agilität typischerweise etwas stärker als, sagen wir mal, ein klassisches Industrieunternehmen. Das zweite ist, dass die Firmen intellektuell grundsätzlich relativ stark sind. Ja, ein Softwareentwickler ist ein sehr, sehr strukturierter Mensch. Strukturiert heißt nicht immer veränderungswillig, ja, das stimmt. Aber es sind häufig Menschen, die eben intellektuell auch sehr schnell verstehen, hey, da passiert was, das muss ich für mich adaptieren, da muss ich mich verändern. Und deswegen halte ich sie für relativ anpassungsfähig. Und dann gibt es wahrscheinlich noch eine dritte Komponente und die ist, was ist denn das Mindset und die Kultur einer solchen Unternehmung? Da würde ich schon sagen, da gibt es schon nochmal verschiedene Ausprägungen. Es gibt sicherlich Firmen, die haben eine Kultur, ja, die sind eigentlich ein bisschen bequemer, ja, das kann schon sein. Und es gibt eben sehr kundenzentrische Firmen und die wollen immer weiter und da kannst du wahrscheinlich auch nochmal unterteilen. In unserem Portfolio stelle ich eigentlich ein sehr, sehr, sehr gutes Attest aus. Das ist ein hoher Wille, dieses Thema so zu interpretieren, dass man als Gewinner daraus hervorgeht.
Nun leben wir aktuell in einer Welt, in der sich möglicherweise relativ viele Unternehmen relativ schnell an sich ändernde Marktgegebenheiten anpassen müssen. Das hat auch, und damit kommen wir zum dritten Punkt, etwas mit der Geopolitik zu tun. Die Zölle sind aktuell in aller Munde. Ist Software-IT aus deiner Sicht da eher nicht so betroffen oder spielt das für die auch eine Rolle?
Ich glaube, das kommt echt drauf an, von was wir da genau sprechen. IT-Hardware, wenn es Cross-Border ist, ist es garantiert betroffen. Und was jetzt, sagen wir mal, die genauen Primäreffekte sind, das hängt wahrscheinlich von der konkreten Dienstleistung, vom konkreten Produkt, von der Art der Wertschöpfungskette ab. Und ich glaube, das ist eine Einzelfallfrage. Was garantiert ein Thema werden wird, ist, was ist denn der Sekundäreffekt? Ja, weil ich glaube, was da im Moment passiert, jetzt kann man wahrscheinlich Szenarien konstruieren, wo das irgendwie rationales Verhalten von handelnden Personen ist, aber die Erklärungen, die dahin gehen, sind nicht abschließend überzeugend. Man kann auch argumentieren, das ist alles irrational und kurzfristig. Fakt ist, dass, glaube ich, Zölle in der Beurteilung sämtlicher Menschen, die akademisch oder auch praktisch arbeiten, zumindest mittelfristig negative Implikationen haben durch Inflation, durch Supply Chain Disruptions, durch sich verändernde Lieferketten, die umgesetzt werden müssen. Also eine Menge Veränderungen. Und ich glaube, diese Sekundäreffekte, die können natürlich Auswirkungen haben, einfach im Kontext dann entstehender rezessiver Tendenzen.
Die USA sind ja nun nicht nur ein Wettbewerber, sondern auch für viele ein ungeheuer spannender Markt. Wie soll die Branche oder wie ist das bei euren Portfoliounternehmen sich da auf die neuen Gegebenheiten einstellen? Also viele werden, wenn sie noch nicht da sind, Wachstumspläne in der Tasche haben, die eine Expansion in die USA beinhalten. Auf der anderen Seite muss man sich ja grundsätzlich vielleicht auch mal entscheiden, geht man dahin oder übernimmt man De-Risking USA, wie es ja nun auch von einigen Seiten gefordert wird. Also was ist da deine Einschätzung, wenn wir mal vielleicht in euer Portfolio gucken?
Ja, also erstmal würde ich sagen, das, was ich auch am Anfang gesagt habe, was macht man denn, wenn man irgendwie so einen Nachfrageeinbruch hat? Und das Erste ist, wir befinden uns wahrscheinlich heute oder gestern am Punkt maximaler Unsicherheit. Jetzt gibt es diese Zölle von den USA in ganz viele Richtungen, auf ganz viele Themen. Durchdacht, nicht durchdacht, ist völlig egal, es gibt sie einfach. Und was unklar ist, wie reagieren jetzt die wesentlichen Handelspartner, eine EU, ein asiatischer Raum, alles völlig unklar. Und es ist wahrscheinlich ein schwieriger Zeitpunkt zu beurteilen, was der richtige Plan ist. Also ich glaube, wir brauchen einfach schlicht und ergreifend nochmal ein paar Daten, wie das jetzt weitergeht. Das wäre mal mein erster Punkt. Der zweite Punkt ist, auch das haben wir schon besprochen, ist das jetzt ein temporäres Phänomen und Säbelrasseln oder hat das jetzt mal eine längerfristige Implikation und führt zu einem wirklichen Handelskrieg mit einer weltweiten Wirtschaftskrise? Können wir auch nicht richtig beurteilen. Die Risiken sind halt massiv, aber am Ende weiß das nicht. Der kann ja morgen auch wieder sagen, ich habe es mir anders überlegt. Ja? Scheint ja möglich zu sein. Und deswegen finde ich, wir können nicht beurteilen, was jetzt, sagen wir mal, die mittelfristigen Auswirkungen ist. Und die Risiken erscheinen gerade hoch. Insofern würde ich sagen, jetzt eine Entscheidung darüber zu treffen, für eine Firma, gehe ich in die USA oder gehe ich nicht hin, wenn ich nicht da bin? Da würde ich sagen, ich persönlich, mein Impuls wäre, lass uns doch mal ganz kurz abwarten. Vielleicht können wir das mal ein paar Wochen nach hinten schieben, die Diskussion, bis wir überhaupt eine klare Analyse der Ausgangslage gemacht haben und die Fakten alle da sind. Wenn du in den USA bist, dann ist es eine ganz andere Situation. Dann musst du einfach mal schlicht und ergreifend abschätzen, was ist die unmittelbare Primärimplikation auf dein Business. Dann machst du da ein Szenario drauf und dann versuchst du dagegen zu arbeiten. Und wenn, sagen wir mal, die Region zugeht, weil die Nachfrage weggeht, dann wirst du dich fragen, in welchen anderen Regionen kann ich denn den Umsatz machen? Für uns im Portfolio ist es tatsächlich auf dieser Primärebene, ja, haben wir jetzt unmittelbare Schäden in Portfoliofirmen. Das halte ich tatsächlich für überschaubar. Es sind dann auch eher die möglichen Sekundäreffekte, die mir gerade Sorgen machen. Aber auch wir sind da gerade wirklich in der Bestandsaufnahme.
Ja, und dazu gehört ein Stichwort, das du auch genannt hast, nämlich Daten. Daten spielen aber ja auch im Geschäftsmodell der Software-IT-Unternehmen eine wichtige Rolle. Und da stellen sich ja im Moment ein paar Fragen, vielleicht nicht neu, aber doch nochmal mit neuer Dringlichkeit vielleicht. Also muss nicht der Umgang mit Daten von den europäischen Unternehmen in der Branche einfach nochmal ein bisschen neu definiert werden? Da ist ja doch noch relativ viel auf amerikanischen Servern zum Beispiel unterwegs.
Ja, wobei ich schon glaube, dass, sagen wir mal, die wesentlichen OEMs, ja, die haben ja alle europäische Lösungen. Du kannst überall eine Datenhaltung außerhalb des amerikanischen Markts mehr oder weniger vereinbaren. Also ich glaube, da kannst du technologisch gut drumherum arbeiten. Was ich mir gut vorstellen kann, Bastian, ist, dass die Unternehmen, die das noch nicht in Anspruch nehmen, werden sich fragen, wie sie da hinkommen. Und das könnte sogar für heimische Software- und IT-Service-Unternehmen wieder eine Chance sein, weil da einfach ein Servicebedarf entsteht und eine Nachfrage entstehen wird. Ganz überhaupt, glaube ich, gibt es noch eine Frage, die könnte man jetzt auch stellen, nämlich, was ist denn eigentlich mit amerikanischer Software? Haben europäische Firmen mittel- und langfristig das Vertrauen, dass das gute Lösungen für sie sind und gute Anbieter sind, ja. Ich glaube, das kann für die Firmen wie Microsoft, aber auch Google, Amazon, die, sagen wir mal, im Cloud-Hosting eine große Rolle spielen, natürlich ein Bedrohungsszenario sein, wiederum eine Chance, aus Europa heraus Unternehmen zu entwickeln, die vielleicht Zulauf bekommen von Menschen oder von Unternehmen, die heute mit amerikanischen Anbietern kontrahiert haben. Das gilt für Hosting, das kann aber auch für Softwarelösungen gelten. Also ich denke, dass wir uns aus europäischer Sicht diese Frage der Domestication, der, sagen wir mal, stärkeren Kontrolle von Lieferketten und von Produkten, die wir einkaufen, die stellt sich jetzt nicht nur in Industrien, wo sie prominent diskutiert werden, wie in der Rüstungsindustrie, die stellt sich viel breiter.
Da sollten eigentlich die Finanzinvestoren ja ganz vorne mit dabei sein, um daraus wirklich auch einen ganzheitlichen Ansatz zu entwickeln. Macht ihr das schon oder ist das auch noch ein bisschen zu früh?
Also ich glaube, es ist an der Stelle wahrscheinlich jetzt in der Tragweite, wie wir das jetzt gerade sehen, natürlich noch ein bisschen zu früh. Wobei es eben Beispiele gibt. Und ich glaube, was wir einfach brauchen, ist auf jeden Fall, und da stimme ich dir dann zu, eine funktionierende Finanzindustrie und eine funktionierende Investoren-Community, sowohl auf der VC-Seite als auch auf der PI-Seite, die natürlich immer Geld verdienen möchte, aber die sollte natürlich parat sein und von den LPs, also ihren Investoren, mit Geld versorgt werden, damit Geschäftsmodelle entwickelt werden können. Und da sehe ich schon in Deutschland und Europa eine große Opportunity. Für uns ist jetzt Deutschland oder der deutschsprachige Raum qua Investitionsstrategie als DPE ein bisschen wichtiger. Ich sehe persönlich, und das ist auch eine aktive Diskussion, die wir gerade führen, was sind denn eigentlich die Trends, die im deutschen Markt anliegen und die den deutschsprachigen Markt weiterhin attraktiv machen. Und da rede ich jetzt nicht nur von Infrastruktur oder Rüstungsthemen. Ich glaube, wir haben eine ganze Reihe von sehr fundamentalen Trends, die in unserem Land wirklich Wachstumssegmente generieren. Und da sehe ich wirklich viel Möglichkeiten für einen Finanzinvestor wie uns, eine Rolle going forward zu spielen, auch wenn jetzt vielleicht von den makroökonomischen Indikatoren Deutschland in Europa jetzt nicht ganz vorne liegt, ja.
Na, das wäre nochmal ein eigener Podcast eigentlich, um darüber zu sprechen. Wenn wir nochmal zum Schluss auf IT-Services uns konzentrieren, dann hast du klar gesagt, dass die vergleichsweise resilient sind aus deiner Sicht. Trotzdem, glaube ich, ist ja klar, dass die Welt ein deutliches Stück unsicherer geworden ist in den vergangenen Wochen und es war vorher jetzt schon kein Hort der Stabilität. Meine Frage ist, wird sich das auf Unternehmensbewertungen auswirken und wird sich das vielleicht auch auf den Leverage auswirken, den man als Finanzinvestor in so ein Geschäftsmodell reinpackt?
Ich glaube, die kurze Antwort ist, kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, die Finanztheorie würde sagen, mehr Unsicherheit bedeutet einen höheren Diskontierungsfaktor von Cashflows und dann werden die eigentlich im T0 auch weniger wert. Also insofern hilft viel Unsicherheit sicher nicht. Man könnte es aber auch ganz einfach machen und sagen, wenn ich nicht weiß, ob ich nächstes Jahr gar nicht wachse oder 20%, ist es halt relativ schwierig, Investitionsentscheidungen zu treffen. Also der Punkt, den finde ich valide. Ich glaube, man wird wahrscheinlich ein bisschen mehr auf Sicht fahren. Man muss viel agiler und schneller in seinen Entscheidungen werden, was Kostenaufbau, Kostenabbau betrifft. Man braucht mehr Szenarien, über die man nachdenken kann. Und man muss, glaube ich, klarer definieren als früher, wann man entscheidet, in welchem Szenario man einfach ist. Ja, weil du musst ja, sagen wir mal, ich investiere jetzt, musst du ja auch eine klare Entscheidung treffen. Jetzt ist der Moment, wo quasi der Trigger gesetzt ist, den ich mir mal überlegt habe vor 4 Monaten. Und ich glaube, da wird es mehr um Agilität gehen, ein bisschen um Staffelung von Investitionen. Also da wird es eine Reihe von Maßnahmen geben, die unsere Management-Teams ergreifen können, um sich abzusichern, sowohl bei Investitions- als auch bei Kostenreduktionsvorhaben und mehr in diese Szenarioanalysen zu gehen und ein bisschen besser vorzubereiten, wann bin ich wo und welche Maßnahmen setze ich dann um. Das kann man ja alles auch ein bisschen vorausplanen. Die Frage des Leverage stellt sich ja natürlich grundsätzlich nicht auf breiter Front, sondern immer nur auf den konkreten Fall bezogen. Und so würde ich es auch beantworten. Aber gerade wenn du natürlich, ich sage mal so, in deinen Cashflows weniger gefühlte Verlässlichkeit hast oder auch tatsächlich weniger Verlässlichkeit hast, mag das den Spielraum der Finanzierung dann begrenzen. Wenn die Finanzierungsspielräume begrenzter sind, vielleicht sollten dann auch die Preise sinken. Da haben die Verkäufer vermutlich was dagegen und dann kann man sich mal überlegen, warum gibt es eigentlich vielleicht gerade nicht ganz so viele Deals, wie man gerne sehen würde.
Was man sich vielleicht in den Portfoliounternehmen auch die Management-Teams nochmal ein bisschen angucken. Da sind gerade im Bereich Software, IT, ja doch viele junge Leute, dynamische Leute, wachstumsorientierte Leute. Brauchst du da vielleicht nochmal das eine oder andere Schlachtross, das eben doch schon mal 2, 3 Krisen hinter sich gebracht hat?
Ich glaube, das Bild muss ich zurechtrücken. Also das kann oft so sein. Bei uns ist das gar nicht so. Also wir haben, wie gesagt, sehr erfahrene Management-Teams. Aber mal angenommen, man hat ein jüngeres Management-Team, dann ist ein jüngeres Management-Team per se nicht schlecht oder falsch. Und für ein älteres, erfahrenes gilt das Gleiche. Am Ende, glaube ich, brauchst du, und das ist wirklich eigentlich eine Binsenweisheit, aber das haben wir auch mal analysiert, ist es wahrscheinlich aus unserer Sicht einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren für gute Investments, ist die Qualität des Management-Teams. Und da macht es am Ende ein Management-Team, wo die einzelnen Leute individuell wirklich stark sind und eine gute Chemie haben, gutes Alignment haben, sodass sie auch als Team komplementär sind und auch als Team funktionieren. Und wenn man das hinkriegt, das ist vielleicht auch ein schöner Schlusssatz, wenn man das hinkriegt, wenn man das hat bei einer Firma, dann ist es eigentlich auch gar nicht so wichtig, wie gut die Nachfrage ist, weil die kriegen das dann in der Tendenz relativ gut hin.
Das ist in der Tat ein schöner Schlusssatz. Da bleibt mir dann nur noch dir viel Glück zu wünschen bei der Auswahl des Managements und auch viel Glück beim Umgang mit den Disruptionen in eurem Portfolio. Vielen Dank, Benjamin. Das waren sehr interessante Einschätzungen von dir.
Danke, Bastian, für das Gespräch. Schönes Wochenende.
Sehr, sehr gern. Wünsche ich dir auch. Wünsche ich allen Hörern auch und sage natürlich auch allen vielen Dank für euer Interesse. Bis bald, euer Bastian.
Musik? What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com